Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und in diesem Plausch, da sprechen wir über die Arbeit und das Leben drumherum und gucken einfach mal, was so passiert. Und dieses Mal habe ich mir selbst mal wieder einen kleinen Wunsch erfüllt, was den Gast betrifft. Und zwar, naja, das ist eigentlich Quatsch, das ist ja jeder Gast hier, war immer ein Wunsch von mir, sonst wären die Leute ja nicht hier. Aber hier war mal die Ausgangssituation eine ganz andere als für gewöhnlich. Denn mein Gast heute ist die Streamerin Haselnuss. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man den Namen jetzt korrekt ausspricht. Also es sind drei U's und ansonsten das Gemüse, wollte ich schon sagen, die Nuss, die man halt eben kennt, aber eben mit drei U's. Jedenfalls sie. Sie ist hier zu Gast heute gewesen und wird auch gleich sein. Und sie ist eine Streamerin, eine Person, die ich auch privat einfach manchmal bei Twitch verfolge. Und das mache ich, weil ihre Streams zum einen so eine wahnsinnige thematische Bandbreite haben. Man weiß nie so richtig, was als nächstes passiert. Es gibt so ein Steckenpferd von ihr, das auch rein technisch, finde ich, sehr beeindruckend ist anzusehen. Und zwar ist sie, ich sage einfach mal, Expertin und gefühlte Weltmeisterin in Beat Saber VR. Wer das nicht kennt, da trägt man eine VR-Brille und, oh je, jetzt wird es schon schwierig mit den Erklärungen, und hat so eine Art, also Doppellichtschwert in der Hand und muss jetzt einen Song einlegen und dieser Song wird visualisiert mit so, ja, also Rechtecken, möchte ich fast sagen. Und diese Rechtecke fliegen verschiedenfarbig auf sie, in dem Fall zu, die dieses Spiel eben spielt, und jetzt muss sie mit diesen Lichtschwertern in der richtigen Abfolge diese geometrischen Formen kaputtschlagen im Rhythmus der Musik. Mein Gott, warum habe ich mir nicht ein einfaches Spiel ausgesucht, was die auch spielt, um das hier zu erklären? Ich hoffe, ihr habt es kapiert. Naja, jedenfalls Beat Saber VR, das spielt sie total toll. Aber ein weiterer Grund, warum ich ihr gerne zusehe in den Streams hin und wieder mal, wenn ich denn die Zeit finde, die Atmosphäre, die dort herrscht, die Stimmung, die sie dort verbreitet, ist immer sehr gemütlich und sehr wohlig, cozy, gemütlich, und das finde ich schön, das ist einfach toll und deswegen gucke ich da manchmal gerne zu. Und dann habe ich mir gedacht, sag mal, ich habe ja hier zufällig diesen Podcast, ne, diese Welt von Okay Cool, die aus vielen Formaten besteht, unter anderem aber eben auch Okay Cool trifft, warum lädt sie eigentlich nicht mal ein? Dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und dann kam zurück, jawohl, sehr gerne, und so haben wir uns getroffen und haben gesprochen, eine Stunde lang, über ganz unterschiedliche Dinge. Im Schwerpunkt natürlich über ihre Karriere als Streamerin, wie sie dorthin kam, wo sie jetzt ist und vor allem auch, wie es weitergehen wird, denn sie steht an einem ganz spannenden Punkt ihrer Karriere. Über all das werden wir sprechen. In der Folgenbeschreibung ist es auch schon ein bisschen angeteasert. Da könnt ihr euch auch was freuen. Ich habe dieses Gespräch sehr, sehr, sehr genossen. Das war ganz toll. Falls ihr euch übrigens fragt, warum steht denn im Folgentitel hier Okay Cool trifft Haselnuss und nicht irgendwie ein Klarname, das geschah und geschieht auf ihren Wunsch, denn die Streamerin, die da zu Gast war, legt sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre und wollte ihren Namen nicht zur Verfügung stellen für den Folgentitel und auch nicht explizit sagen, wie alt sie ist oder wo sie genau wohnt. Das respektiere ich natürlich und deswegen, nur dass ihr euch nicht wundert, steht das, jetzt wollte ich schon wieder Gemüse sagen, die Nuss im Titel. So, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Liebe Freunde, ich freue mich sehr, wenn ihr diese Folge genießt, die jetzt da auf euch zukommt. Lasst es mich gerne wissen mit Feedback an post@okaycool.space. Und eine besondere schöne Form des Feedbacks möchte ich euch auch noch in Erinnerung rufen, die ihr habt für mich. Und zwar könnt ihr auch Okay Cool und meine Arbeit und mich finanziell unterstützen, nämlich bei Steady. Mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei, bekommt jede Woche besondere, extra Steady-Folgen in euren Feed gespült, die ich alleine, gemeinsam mit Gästen oder mit meinem Team hier produziere. Und wir geben uns in all diesen Formaten sehr viel Mühe, euch zu unterhalten, euch zu informieren, euch ganz tolle Dinge anzubieten. Ich möchte einen kleinen Teaser hier aussprechen, und zwar eines der Formate ist Okay Cool holt nach. Da hole ich Klassiker der Spielegeschichte nach, die aus irgendeinem Grund an mir vorbeigegangen sind. Und da ist jetzt ganz frisch erschienen die komplette Besprechung von Spec Ops The Line, das Antikriegsspiel aus Deutschland von 2012. Habe ich nie gespielt, jetzt habe ich es nachgeholt und das Ding komplett, ich sag mal, durchgesprochen. Und zwar mit niemand Geringerem als Jörg Friedrich. Und Jörg Friedrich war damals Teil des Entwicklerteams von Spec Ops The Line. Und es war so faszinierend, ihm dabei zuzuhören, wie er auch Einblicke in die Entwicklung von damals gegeben hat. Es war ganz fantastisch. Ein Beispiel von vielen, was da auf euch wartet, wenn ihr Orky Cool bei Steady unterstützt. So, liebe Leute, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Los geht's, ab geht's. Mit diesem Gespräch zwischen Haselnuss und mir. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ist alles sehr viel einfacher und organischer, dass man dann eben nicht wie in der Kennenlerngruppe sagen muss, so alles ja, klar, jetzt sagst du mal hallo ja, und so. Ja. Genau, das klingt fast so, dieses leidgeprüfte Ja, als müsstest du das häufiger machen.
Das finde ich sehr angenehm tatsächlich, so weil ich habe, ich mache das dann auch immer, aber ja, ich habe unglaubliche Probleme damit, mich selbst vorzustellen irgendwie.
Was sind denn die großen, die Schwierigkeiten dann, das in Worte zu fassen?
Boah, also es ist einfach ein bisschen mit Scham behaftet, ja, glaube ich, auch über seine Errungenschaften zu reden.
Echt?
Und die, also ich weiß auch nicht. Also bei mir ist das zumindest so, dass ich dann nicht sagen will, ich mache das und das und ich mache auch noch das und das und das und das und das und das. Irgendwie, ich weiß auch nicht.
Dabei kann man doch ausgerechnet darauf so stolz sein, auf die Errungenschaften.
Ja, voll, irgendwie. Aber das in so einem Vorstellung so einzuarbeiten, also ne, ich kriege das auch immer ganz gut hin und so, ja, aber es ist dann trotzdem immer, ich weiß auch nicht.
Was hältst du davon zum Aufwärmen quasi, um auch einfach zu üben, weil das ist ja eigentlich was Tolles, dass man über Errungenschaften sprechen kann, dass wir beide jetzt jeweils, nur du, also wir beide einander erzählen von einer Errungenschaft, die wir persönlich in unserem Leben erreicht haben. Gerne auch beruflich, wenn du magst. Meinst du, das können wir machen?
Ja.
Fantastisch. Soll ich anfangen? Ist das einfacher für dich? Okay, jetzt muss ich natürlich überlegen. Habe ich jetzt nichts vorbereitet? Also, eine Errungenschaft, die mir einfällt. Ich habe gestern tatsächlich, das ist ganz frisch, ich war gestern beim WDR und habe dann eine neue Folge moderieren dürfen von Heimwehpixel. Das ist eine ganz tolle Format meine ich, die live ausgestrahlt wird und auch in der Mediathek man angucken kann. Und das dreht sich darum, diese Sendung, ich weiß nicht, ob du die kennst, dass Gäste aus der Medienbranche, sage ich mal, da zu Gast sind und von ihren Sehnsuchtsorten berichten. Und diese Sehnsuchtsorte können Orte sein, die Personen nicht mehr besuchen können oder schon lange nicht mehr besucht haben. Und die werden dann, und das ist der Knaller, von der WDR-Redaktion nachgebaut in Minecraft. Und in der Sendung dann besucht man mit dem Gast gemeinsam, ich dann als Moderator mit dem Gast zusammen, diese Sehnsuchtsorte. Und dann ist das so eine Mischung aus Minecraft-Rundgang und Interview. Und gestern hatte ich einen ganz fantastischen Menschen, der in Armenien geboren wurde und mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Und wir haben sein Heimatdorf in Armenien in Minecraft besucht. Und ich muss sagen, ich war wirklich nervös vor dieser Aufnahme, weil ich wusste durch die Vorbereitung schon, die Geschichten, die er erzählen wird, alleine auch wegen des Krieges dort, die sind teilweise ziemlich schwer Kost. Und ich war mir auch nicht sicher, wie leicht es für ihn sein wird, vor der Kamera damit umzugehen und wie ich dann darauf eingehe. Und das hat richtig gut geklappt. Wir hatten so eine tolle Sendung. Und das ist meine Errungenschaft. Und übrigens, Fun Fact, bevor wir zu deiner kommen, deswegen holpere ich hier gerade noch ein bisschen über meine Worte. Leider hat es mit der Hotelbuchung in Köln nicht geklappt. Und deswegen habe ich den Nachtzug zurückgenommen von Köln nach Hamburg und bin heute Morgen um 4 Uhr wieder in Hamburg angekommen. Genau, deswegen bin ich noch ein bisschen neben mir. Aber das nur am Rande. So, das war meine Errungenschaft. Jetzt bist du herzlich eingeladen. Ich bin so gespannt.
Das hört sich nach einer sehr schönen Errungenschaft an. Meine ist nicht ganz so ausschweifend. Worauf ich gerade ganz stolz bin, ist, ich habe mich vor ein paar Wochen dazu entschieden, bei Instagram so Fakten-Reels zu machen. Und da habe ich mich auch eine Weile vor gesträubt, irgendwie Videos bei Instagram zu machen, habe mich dann aber jetzt doch vor ein paar Wochen dazu durchgerungen. Und ich bin ganz stolz darauf, dass das für mich sehr gut funktioniert und dass meine Follower jetzt gerade in so richtig Richtung 20.000 gehen, was für mich schon eine crazy Zahl ist. Und genau, und das funktioniert gerade ganz gut für mich und das ist gerade aktuell meine Errungenschaft so.
Es ist wieder soweit. Alle Leute, die hier regelmäßig zuhören, wissen es. Du hast eine 10.000er-Zahl gesagt. Ich sage das jedes Mal zur Visualisierung dieser Zahl, weil das wirklich krass ist. Aber jetzt umso krasser, wenn man sich es nochmal vorstellt. Du hast mit Sicherheit Herr der Ringe die zwei Türme gesehen. Nehme ich einfach mal an. Ja. Bestimmt, oder? So, da gibt es diesen Kameraschwenk mit den Urukais vor Helms Klamm. Und das sind super viele, ne? Und laut Buch sind das 10.000.
Oh.
Und jetzt gibt dir das mal. Zweimal Urukais vor Helms Klamm. Die stehen da bei dir im Instagram-Profil.
Ja.
Wow. Abgefahren.
Ich find's auch mega. Ja.
Abgefahren. Das würde mich mal interessieren, wenn du das mal so ein bisschen erläutern magst, weil ich bin ja gar nicht aus der Berufswelt, in der du dich befindest. Deswegen ist das alles sehr aufregend für mich, da mal zu erfahren. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann als Person, die ja auch davon lebt, dann entscheidet, alles klar, das ist jetzt ein Format, eine neue Art, mit den Leuten da draußen in Kontakt zu treten. Mhm. Ich mach das jetzt einfach mal. Also wie lange konzipiert man dann oder hast du dann sowas herumkonzipiert? War das vor allem eine Sache von, alles klar, Konzept steht schnell fest, ich muss mich nur trauen, das mal zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es war eine ganze Weile, boah, ich will eigentlich gar nicht Videos machen so richtig, weil immer, also ich finde die Angst davor, ein Video zu machen, ist irgendwie nochmal ein bisschen höher als einfach nur ein Foto, weil ein Foto ist so gestellt, du machst halt, ne, und dann lädst du das hoch, was dir gefällt und das ist ein Ausschnitt und ein Video zeigt halt nochmal viel mehr von dir.
Was schon lustig ist, um dich kurz unterbrechen zu dürfen, weil du bist ja Streamerin, also man sollte jetzt meinen, das ist ein Medium, in dem du zu Hause bist.
Ja. Eigentlich schon, aber ich habe auch, also das wissen auch nicht so viele, aber das allererste Jahr oder die ersten 8 Monate habe ich nur VR gespielt und gestreamt und da hatte ich immer nur das Headset auf und ich habe die ersten paar Monate auch komplett ohne Mikrofon gestreamt. Das heißt, ich habe nur so mit Mimik und Gestik quasi kommuniziert. Krass. Und das hat dann auch eine ganze Weile tatsächlich gedauert, bis ich mich getraut habe, das Mikrofon anzumachen und mich dann irgendwann auch normal vor die Kamera zu setzen und normale Spiele so zu streamen und so. Und darauf bin ich auch sehr stolz, dass ich mich so rangearbeitet habe, irgendwie mich dann Dinge zu trauen und jetzt auch viel offener generell bin. Genau. Und Instagram war für mich immer so eine Fotoplattform irgendwie. Und es ist immer aufregend für mich, was Neues dann auszuprobieren, weil die Reaktion dann auch von Leuten ist, sie macht jetzt was ganz anderes. Warum macht sie das auf einmal? Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, ja, okay, probier es einfach, weil das entwickelt sich ja immer mehr zu diesen Short-Formaten und so. Und dann habe ich überlegt, ja, was möchtest du denn eigentlich? Also ich möchte schon irgendwie humorvoll Dinge vermitteln, aber ich würde gerne auch so ein bisschen Wissen vermitteln und dann ist es halt so bei so Fakten gelandet, die halt so, ja, so ein bisschen unnützes Wissen, aber zwischenzeitlich sind dann auch mal Fakten drin, die halt schon interessant sind. Jetzt gerade mache ich EM-Fakten, also so Fußballfakten und so. Und genau, also ich würde gerne irgendwann, wenn ich es hinbekomme, auch nochmal so ein paar vielleicht medizinische Fakten irgendwie so ein paar ernstere Themen behandeln, aber aktuell ist es so dieses, ja, ein bisschen mit Humor ein paar Sachen vermitteln irgendwie, genau.
Kleiner Fakt von mir, an den ich denken musste, als du gerade das mit der VR-Phase, sage ich mal, erzählt hast, ohne Mikrofon und nur Mimik-Interaktion mit den Leuten da draußen. Und zwar Jim Morrison, das ist jetzt super random, aber ich muss es kurz erzählen. Mein Gott, Jim Morrison, Frontsänger von The Doors, ich weiß nicht, ob das deine Musik ist, so 60s Rock. Er ist ja ein super charismatischer Mensch eigentlich gewesen, aber er hat ganz lange zu Beginn seiner Karriere immer mit dem Rücken zum Publikum gesungen, weil er das nicht ausgehalten hat, dass so viele Leute ihn angucken und da musste ich gerade dran denken, sehr gut.
Ja, ja, ja.
Kannst du das begründen oder hast du das mal für dich ergründet, woher eigentlich dieser große Respekt, sage ich mal, kommt vor diesem Videoformat?
Jetzt bei Instagram oder generell, dass auch das bei Twitch so.
Also
dass
beides
so
lange, am liebsten.
Beides. Ein bisschen die Angst davor, also bei Twitch war das so, als ich dann gestreamt habe, die Angst davor, okay, was denken die Leute jetzt von mir? Also bewerten die mein Äußeres, wenn die mich dann plötzlich sehen? Oder wie hört sich meine Stimme an? Hört die sich vielleicht richtig doof an? Und dann schreiben mir Leute, dass ich irgendwie doof klinge oder so. So die Angst halt auch relativ stark. Weil, keine Ahnung, das ist ja wie wenn so ein VTuber irgendwie die ganze Zeit was macht und plötzlich sieht man den dann so und man hat ja vielleicht ein ganz anderes Bild von dieser Person. Ja. So, man stellt sich irgendwas vor und dann vielleicht die Enttäuschung oder so. Und bei Instagram einfach, ja, weil das ein plötzlicher Contentwechsel ist, nicht mehr nur Fotos und so und man was Neues ausprobieren will und vielleicht negative Kritik und so, dass man davor so ein bisschen die Angst. Also eigentlich ist es immer nur so, wie ist die Reaktion und kann ich damit umgehen?
Kommt das denn, wenn ich fragen darf, einfach so, weil man ja auch da draußen von anderen Streamerinnen und Streamern immer mal wieder mitbekommt, wie doll und völlig unfair dieser, wie sagt man denn, dieser Gegenwind sein kann, wenn Leute sich da draußen präsentieren und manchmal, wir kennen sie ja alle, diese fiesen Kommentare, die dann geäußert werden, kommt das daher, dass du dann Sorge davor hattest, dass dich das auch treffen könnte oder gibt's da auch, ich sag mal, eine persönliche Erfahrung, auf die du da zurückgreifst, dass du sagst so, okay, ihr habt das schon einmal im Leben gehabt, ich habe keinen Bock, dass das nochmal passiert.
Nee, vorher hatte ich das nicht. Also ich habe nur auch nur dieses ja von anderen so mitbekommen. Also davor dann die Angst, okay, könnte mir das auch passieren. Ich hatte so ein paar Reels, die so ein bisschen viraler gingen, wo sich Leute dann so ein bisschen auf meine Aussprache gestürzt haben.
Auf deine Aussprache?
Ja, weil ich ein paar Sachen nicht so richtig manchmal habe ich Zahlendreher zum Beispiel, so Kleinigkeiten, die mir aber nicht, sowas, ne?
Mein Gott, die Leute stellen sie aber alle unglaublich.
Oder manchmal passiert das ja so im Redefluss, dass du, also habe ich zumindest, ich Buchstaben verschlucke. Ja,
natürlich.
Und auf die kleinsten Kleinigkeiten halt so. Und das kam dann so bei so ein paar Sachen. Ich dachte, ich bin ein bisschen cooler damit, ehrlich gesagt. Ein paar Sachen haben mich doch ein bisschen getroffen. Oh. aber ich glaube, das geht nie so ganz an einen vorbei. Und war jetzt nicht im Internetleben, aber so davor in meinem Leben, also hatte ich halt mit Mobbing zu kämpfen innerhalb der Schulzeit. Und das ist natürlich auch so ein prägendes Erlebnis, wo man dann vielleicht auch Angst hat, okay, könnte mir das jetzt auch wieder passieren, wenn ich mich öffne, wenn ich mich zeige und über gewisse Dinge rede. Genau.
Dann finde ich es ja umso beeindruckender, dass du dann, ich habe mal versucht, das ein bisschen nachzurecherchieren und korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, dass du im März 2020 dann ganz offiziell deinen ersten Stream gestartet hast.
Genau.
Man sollte jetzt meinen, ne, nach dem, was du gerade erzählt hast, auch eben aus dieser persönlichen Erfahrung hast, die du oft mal gemacht hast, das ist ja dann ein Schritt, der dann schon auf eine Weise erstmal überrascht ist, wo man sagt, ach, richtig cool. Also, ne, sie hat da eine persönliche Geschichte mit Mobbing und geht trotzdem auf eine Plattform, die ja quasi als Sinn hat, dass man sich in einen Mittelpunkt stellt. Kannst du uns da mal so ein bisschen zurückführen in diese Zeit und erklären, wie das eigentlich kam, dass du in diesem März 2020 gesagt hast, so, alles klar, Leute, ich mach das jetzt einmal.
Ich wollte schon immer eigentlich YouTube-Videos machen. Also 2012 war ja so das Ding, also zumindest für mich, ich habe richtig viel YouTube geguckt. Alle YouTuber da, so die ja jetzt Riesen sind mittlerweile, die habe ich halt damals schon so geguckt, als sie so irgendwie 300 Follower oder so auf YouTube hatten.
Und darf ich mal fragen, für die Verortung, nur wenn du es verraten möchtest, natürlich kurz zwischendurch, wie alt du eigentlich bist? Also wo sind wir in deinem Leben, als du 2012 die ganzen YouTube, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist, deswegen, aber es ist vielleicht ganz interessant, außer du möchtest nicht sagen.
Ist nicht bekannt.
Okay, dann lassen wir es ein Mysterium, so alt wie die Menschheit. Du wandelst auf dem Planeten schon.
Ich sag immer, ich bin 369 Jahre.
Siehst du mal, lag ich gar nicht so falsch. Alles klar. Sehr gut. Okay, zurück zur Geschichte. 2012.
Genau, und ich lustigerweise hatte ich da auch schon ein, zwei Videos aufgenommen. Was ich aber nie erzählt habe, das ist eine Information, die hier ganz neu ist. Damals hatte das irgendwie jemand aus meiner Schulphase mitbekommen und da was ganz Gemeines in die Kommentare geschrieben. Aber das Video lief eigentlich für damalige Verhältnisse extrem gut. Und mittlerweile denke ich mir, hätte ich das da weitergemacht, wär meine Reichweite wahrscheinlich enorm mittlerweile. Und das ist so ein Ding, das hat mich zurückgeworfen. Und ich habe mich dann vor Angst wieder zurückgezogen und habe das dann nicht mehr weitergemacht. Und 2020 war halt Corona. Und hat ja, ne, da war ja so mittendrin alles gerade. Und Homeoffice halt viel. Man konnte nicht mehr so viel unternehmen und so. Ich hatte also mehr Zeit. Und da dachte ich mir, ja, warum streamst du nicht einfach mal? So, weil plötzlich halt dieser Zeit. Faktor da war.
Ja.
Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und Overwatch tatsächlich das erste Mal gespielt. Also Overwatch war auch lustigerweise richtig dumm mit Kamera und auch Mikrofon. Und ich hatte so einen Zuschauer, mit dem ich auch so
gequatscht
habe. Und dann kam aber diese, also einen Monat später habe ich damit VR angefangen und dann hatte ich halt relativ schnell so 20 Leute da.
Wow.
Und was für mich halt schon crazy war irgendwie, so nach einem Monat, und da sind auf einmal 20 Leute und das ist schon irgendwie viel. Und dann hat sich ganz schnell diese Angst entwickelt, so okay, oh Mann, was ist denn jetzt so, wenn ich jetzt doch wieder normale Streams mache? Und das hat dann eine Zeit gedauert, ja.
Abgefahren. Magst du erzählen? Musst du nicht. Aber nur aus Interesse gefragt, dieses ganz alte Video von 2012 oder die alten Videos, was waren das für Videos? Also waren das so Vlog?
Let's Plays.
Mhm. Krass. Ja. Weil, lustig, parallel in unserer Biografie, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, nicht 2012, aber irgendwo so um diesen Zeitraum herum, vielleicht gar nicht mal so viel später, habe ich selbst auch mal mich auf YouTube, auch aus Wunsch, einfach mal das Ausprobieren, eben ausprobiert und habe ein Video veröffentlicht. Ich kann es jetzt nennen, weil ich habe das auf privat gestellt mittlerweile, ich erkläre euch gleich warum. Und dieses Video, das hatte als Idee einfach nur, auch ohne Absicht, da viele Leute zu erreichen, einfach nur für meinen Spaß, eigentlich eine zentrale Frage pro Video zu diskutieren mit mir selbst und zu beantworten, was im Grunde schon Quatsch ist. Und dann aber, damals, vor langer Zeit, ich distanziere mich, war ich da auch dann während des Videos schon so ein bisschen alkoholisiert. Aber auf so eine nicht die unangenehme Art, wo man denkt, okay, was ist los mit ihm, wir rufen die Polizei, sondern naja, jetzt versucht er, statt diese Frage, die er ankündigt, zu erklären, im Video zu zeigen, auf wie viele Arten und Weisen er eine Flasche öffnen kann. Am Ende war ich mit einem PlayStation-Karton dagestanden, habe versucht, eine Flasche zu öffnen. Und das Video, also furchtbar, wirklich, du musst auch aus Höflichkeit nicht lachen, ist ganz schlimm. Und dieses Video habe ich genannt, die Ethanol-Show. Und Hardcore-Hörerinnen und Hörer werden sich noch erinnern, hier und da habe ich davon schon mal berichtet. Und diese Ethanol-Show, die habe ich auch betrunken, direkt im Anschluss geschnitten und dann veröffentlicht. Und jetzt kommt der Knaller. Dann habe ich das Video damals veröffentlicht und das hat für meine Verhältnisse, also die ganze Welt erreicht, über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte es nach den ersten 24 Stunden. Ja, und ich dachte mir, what the fuck? Ja, das ist jetzt gruselig, das will ich eigentlich gar nicht. Dann begannen auch Leute darunter zu kommentieren und so komme ich auf die Geschichte, auch Dinge, die nicht so nett waren, wo ich mir dachte, hey, wir kennen uns gar nicht, also ja, was soll denn das jetzt? Und dann habe ich das Video tatsächlich relativ schnell privat gestellt und habe damit quasi auch auf eine Weise dieser, ich weiß nicht, YouTube-Karriere eine Handbremse versetzt, und weil ich mir dachte, nee, fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Das musste ich gerade mal erzählen, weil da sehe ich Parallelen zu deiner Geschichte.
Ja, ähnlich. Also irgendwie hat man dann doch, ne, also wenn, vor allem, wenn man das nicht gewohnt ist, so, also ne, wenn man das gewohnt ist und okay, das passiert halt irgendwie so, ne, also das passiert, glaube ich, jedem Content-Creator auch irgendwie, dass so Gemeine auch aus dem Nichts heraus plötzlich irgendwie eine Beleidigung kommt, einfach nur so, weil die Person gerade, was auch immer, einen schlechten Tag oder so hatte. Aber wenn du das allererste Mal erlebst, ist es, glaube ich, nochmal prägsamer, als wenn es halt, ne, schon eine Weile irgendwie so ist und du dran gewohnt bist.
Ja. Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, Pandemie war dann, da hast du mal mit dem Stream angefangen, so ein bisschen ausprobiert. Ich stell mir vor, es muss ja drumherum noch ein anderes Leben da gerade gegeben haben, außer dieses Streaming. Jetzt weiß ich ja, ne, du bist da sehr vorsichtig mit Infos, die du nach draußen so gibst, aber kannst du oder magst du denn erzählen, was du denn zu diesem Zeitpunkt sonst so im Leben gemacht hast? Hast du gearbeitet oder hast du studiert? Also
studiert habe ich, ja. Und ich hatte halt einen Nebenjob, den ich auch noch eine ganze Weile hatte, lustigerweise. Das ist der Nebenjob, der jetzt bald wegfällt.
So lange schon?
Genau. Und dann bin ich in einem Monat circa tatsächlich komplett selbstständig.
Oh, wow. Aufregend. Krass. Wie fühlst du dich damit?
Bisschen aufregend, so ist es, weil, ja, aber das war immer so ein Sicherheitsnetz, ja, ne, für mich. Und ja, das fällt dann halt weg, ne. Also ist alles gerade okay so, aber es ist immer der Gedanke, okay, was ist, wenn mal ein schlechter Monat kommt, so. Genau, ja.
Was hast du studiert?
Informatik.
Oh, Informatik, das ist ja komplett weit weg aus meiner Welt. Krass. Wenn ich fragen darf, was ist das gewesen, dass du in deinem Leben irgendwann entschieden hast, alles klar, Informatik, das möchte ich studieren, weihe mich ein. Ich komme aus der kulturwissenschaftlichen Richtung, Informatik ist so weit weg, wie man sich das nur vorstellen kann.
Ich bin immer, tatsächlich war das auch relativ weit weg für mich. Ich hatte nämlich nie Informatik in der Schule so. Aber ich bin ein Mensch, ich probiere unglaublich gerne neue Sachen aus. Also ich stürze mich gerne in Dinge rein, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und ja, was ist am weitesten weg gewesen? Informatik.
Oder Bundeskanzlerin, du hattest zwei Möglichkeiten.
Ja. Mist.
Ja. Na, vielleicht ist das schon besser. So, wir wissen, wie stressig dieser Job offenbar sein kann.
Ja,
krass. Was war der Plan damit? Also Informatikerin werden und dann in einem Unternehmen arbeiten? Oder ich weiß nicht, kann man da in die Forschung gehen? Bestimmt, ich habe gar keine Ahnung.
Boah, Forschung auf jeden Fall.
Ja?
Du kannst halt entweder an der Uni halt kannst auch arbeiten und klar. Forschen. Es gibt ja jetzt mittlerweile vor allem KI-Forschung und alles mit KI und so. Spieleentwicklerin theoretisch wäre drin gewesen. Einfach normale Standardprogrammiererin für irgendwelche Programme, ja, alles Mögliche halt.
Ne? Und was war dein Ziel davon?
Wusste ich noch nicht.
Ach, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann hat das ja eine ganz andere Richtung eingenommen. Ich würde vorschlagen, bevor wir da diesem Zeitbogen jetzt weiterfolgen, ich muss noch mal ganz kurz eine grundlegende Frage stellen, bevor uns die vorbei huscht. Und ich bin mir sicher, es ist wohl die Frage, die dir schon am allermeisten gestellt wurde, aber ich gebe auch zu, es ist mir egal, ich muss noch mal jetzt persönlich dich fragen.
Alles gut.
Und zwar, noch weißt du es nicht. Und zwar, okay, pass auf, bitte nicht genervt sein, ich frage trotzdem. Woher kommt der Twitch-Name? Also es ist, ich weiß, aber ich muss einfach hier fragen, damit wir es einmal für die Akten haben.
Lustigerweise wurde ich das noch gar nicht, also wie man denkt, gar nicht so häufig gefragt. Ich würde schätzen, unter 20 Mal.
Okay, aber das ist trotzdem ziemlich viel.
Wenn du das so auf die Monate aufteilst, geht's eigentlich.
Ja, okay, da hast du recht. Weil es ist ja, also nicht nur als Objekt quasi, was du dir ausgewählt hast als Namenspatron, sage ich mal, sondern auch noch die Schreibweise. Ich habe das in meinen Dokumenten ständig falsch geschrieben und auch Google Docs sagte, hey, wir wissen, so schreibt man das nicht. Willst du es nicht anders schreiben? Ich so, nein, die heißt so, hör auf, das Auto zu korrigieren. Ach Gott. Also, was hat's damit auf sich?
Also, ich erzähle immer die eine Geschichte. So.
Also die wahre Geschichte will ich gerne hören.
Ich bin nicht ganz sicher, wie es tatsächlich dazu gekommen ist, unterbewusst. Aber ich habe einen kleinen Kopfumfang.
Ach,
und
Quatsch.
Ich wurde dann öfter auch liebevoll Nusskopf genannt. So, also ich habe so ein 3 Zentimeter kleiner als Leute in meinem Umfeld quasi. Also jetzt nichts Dramatisches so, aber es gab auch mal eine, irgendwie, ich weiß auch nicht, wir hatten wegen Helmen unsere Köpfe gemessen und mein Kopf ist relativ klein. Ich brauche auch immer, wenn ich das VR-Headset auf hatte, die Index, da brauchte ich diesen Kinderschutz drin, weil ich es nicht kleiner bekommen habe. Genau. Und ich glaube, dass es daraus dann entstanden ist, dass ich mich also schon vor Twitch überall Haselnuss genannt habe, also in jedem Spiel halt auch und so. Ich finde aber auch, das ist so ein, ich finde, das sieht hübsch aus, Haselnuss. Irgendwie ist das ein nettes Wort. Und als ich mich dann bei Twitch angemeldet habe, auch gar nicht mit der Intention, diese Größe jetzt, die ich jetzt habe, mittlerweile zu erreichen. Vielleicht hätte ich mir dann nochmal Gedanken gemacht, aber irgendwie war dann, ja klar, du nennst dich ja auch Haselnuss so. Aber Haselnuss mit einem U war halt schon vergeben. Und 2 Us ist mein zweiter Account tatsächlich geworden. Da machen wir immer Watchpartys, also wir gucken mal Filme zusammen. Und 3 Us fand ich irgendwie optisch ansprechender, also als 2 Us, und deswegen ist das mein Hauptkanal geworden.
Lustig. Auch mal zu hören, wie so das Leben eines Menschen mit einem durchschnittlich eher kleineren Kopf ist. Ich gehöre zu den Menschen mit dem durchschnittlich etwas zu großem Kopf. Und wenn ich Mützen einkaufe gehe, die schreien alle. Diese Textilstückchen sehen mich schon reinkommen in den Mützenladen und sagen, oh Gott, nein, da ist er wieder.
Aber mir ist es genau andersrum.
Er wird uns ausleiern.
Boah, bei mir ist es immer so schlimm. Ich muss immer das Kleinste raussuchen,
geht. Ja, wirklich.
Und dann, also wenn da kein Verschluss hinten, also bei so Cappies zum Beispiel, kein Verschluss dran ist, dann ist es unglaublich schwer, was Passendes zu finden, was nicht rutscht. Und bei diesen Verschlüssen muss ich immer so richtig aufs Minimum, also so doch Minimum halt gehen. So.
Ja.
Richtig, ja.
Okay, jetzt können wir wieder zurück zu diesem Zeitstrahl, beziehungsweise auch eine Frage, die jetzt ja diesen Scheideweg betrifft, an dem du dich jetzt gerade befindest, oder Scheidepunkt vielmehr. Und zwar jetzt der Sprung von, okay, ich habe noch einen Nebenjob, aber streame auch ganz viel, zu jetzt dann bald komplette Selbstständigkeit. Was mich mal wahnsinnig interessieren würde, weil ich auch gar nicht die Übersicht habe, auch wenn ich dir immer mal wieder zusehe, aber jetzt aktuell, wie würdest du denn den Leuten da draußen dein, ich sag mal, Streaming-Schedule beschreiben? Also wie oft bist du denn tatsächlich dann auch live und planst du schon, wenn du das verraten kannst, das dann auf eine Weise zu verändern, sobald die Selbstständigkeit losgeht? Also dieses Anziehen kann ich mir vorstellen von Intensität und Präsenz. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich bin super viel live tatsächlich. Ja. Also ich bin aktuell 5 Tage die Woche live. Wow. Also ich habe halt so 2 streamfreie Tage. Manchmal sind es auch 6 Tage live in der Woche und ich stream aktuell, das ist ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber so schon so 8 bis 10 Stunden Holy pro shit. Tag.
Das ist beeindruckend. Diese Kraft, die du dafür brauchst, unglaublich.
Ich habe aber auch nicht vor, das irgendwie noch zu verstärken, nee, ehrlich um gesagt. Nee. Der Nebenjob, das waren nur ein paar Stunden in der Woche. Ich bin immer morgens zum Nebenjob halt gegangen und nachmittags habe ich dann halt gestreamt. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, dass der auch wegfällt, weil ich dann morgens Zeit für andere Sachen habe, weil das ist sehr stressig gerade. Immer dieses, okay, du rennst von einem Termin zum anderen. Also du stehst auf, du beantwortest vielleicht ein paar Nachrichten oder so, dann gehst du zum Nebenjob und dann beginnt direkt schon das Stream und da bist du dann auch nochmal 8 bis 10 Stunden und nach dem Stream bearbeitest du halt nochmal weiter Sachen. Oder halt an den streamfreien Tagen machst du halt irgendwelche YouTube-Videos und schneidest die und so weiter. Genau, das ist eigentlich ganz praktisch, dass der wegfällt und dass ich dann, also die Hoffnung ist, dass ich das so ein bisschen in Pen-and-Paper-Content stecken kann, dass ich da so ein bisschen Puffer jetzt habe. Genau.
Dieser Nebenjob, war das einer oder ist das einer jetzt noch aktuell, der dich auch dazu gebracht hat, aus dem Haus mal rauszugehen? Weil ich frage deswegen, weil das ist ja dann krass, wenn der wegfällt und du diese vielen Stunden dann im Stream hast, das weißt du eh alles besser selbst, aber ich kann mir vorstellen, da muss man, glaube ich, ganz schön aufpassen, dass man dann irgendwann so ein Arbeitsleben hat, wo man sagt, okay, ich gehe gar nicht mehr raus eigentlich.
Genau, das wird ein bisschen was verändern, glaube ich. Das war nämlich so eine Sache, wo ich dann schon ein paar Mal die Woche halt raus musste und auch unter Menschen kam und so. Und wenn das jetzt wegfällt, ist natürlich eine Instanz weniger da, so wo man einfach mit anderen Leuten quatscht, so die einfach andere Eindrücke auch irgendwie sammelt, als nur vorm PC rumzusitzen. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also da muss man dann, müsste ich dann, glaube ich, was anderes finden. Also mich zwingen, irgendwie bisschen aktiver dann trotzdem draußen zu sein.
Wo war denn der Punkt jetzt an deiner Karriere, wo du jetzt gesagt hast, alles klar, ich glaube, ich werde mich selbstständig machen. Also dieser Moment, wo du dann, weiß ich nicht, in die Zahlen oder einfach ins Herz geguckt hast und gesagt hast, so, die Zeit ist reif. Wo war das denn?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ach krass, also, wirklich?
Es war so ein fließendes Ding. Alles irgendwie gerade. Es ist wie so ein Fluss.
Ja.
Und plötzlich war es dann einfach so, dass ich einen guten Nebenverdienst hatte. Also schon relativ schnell. Und es war auch irgendwann der Punkt, wo ich sagen konnte, okay, jetzt könnte ich schon davon leben, zwar nicht gut und es ist ein scheiß Stundenlohn irgendwie, aber so, dass man sagen kann, okay, das, was ich mache, macht mich glücklich, also enorm glücklich und ich verdiene Geld damit. Das kam schnell tatsächlich, aber ich kann jetzt nicht so genau sagen, wann der Punkt war. Also ich würde schon, also so 2021 irgendwann würde ich sagen. Das war echt interessant und also verrückt irgendwie. Also generell ist alles verrückt, was ich gerade mache. So und so unbeschreiblich.
Ja, aufregend auch wahrscheinlich. Apropos aufregend, vielleicht frage ich mal so rum, wenn du jetzt mal auf diese letzten, ja, also im Grunde mehr als 4 Jahre jetzt schon zurückschaust, wo würdest du denn so einen, ich sag mal, einen der Höhepunkte festmachen, wo du sagst, okay, dieser Stream oder dieses Ereignis in deinem Berufsleben als Streamerin, das war was, wenn man sich's einrahmen könnte, das würde ich mir als Bild über den Schreibtisch hängen. Gibt's da was, wo du wirklich sagst, so, boah, das war schon ein toller Moment?
Also zum einen, als ich 100 Follower erreicht habe, das fand ich irgendwie wild, weil ich habe mir als Ziel gesetzt, 2020 am Ende des Jahres 100 Follower zu haben und die kamen relativ schnell und Ende 2020 hatte ich 1000 und ich glaube die 1000 Follower, weil das war so, wow, was ist passiert so irgendwie, also das war eine Riesenzahl für mich, weil ich halt eine Null weniger am Ende des Jahres irgendwie erwartet hatte. Und ja, das war so ein Moment. Ich weiß, was hatte ich noch? Ich mochte mein 10.000er-Follow-Special ganz gerne, weil ich habe mir so eine Leinwand zurechtgelegt und Leute konnten mit Channelpunkten sagen, okay, ich möchte auf dieser Leinwand stehen. Und dann, das hat auch, ich saß mehrere Stunden im Stream und habe dann abgearbeitet und Namen auf zwei Leinwände sind es dann geworden, weil ich mich verschätzt habe und habe dann jeden, der wollte, auf zwei Leinwände halt geschrieben. Und das ist ein schönes, das ist sogar was man sich an die Wand hängen könnte. Ja. Ich habe es jetzt gerade noch im Schrank liegen, weil ich keinen Platz habe. Aber genau, das war ein schönes Erlebnis irgendwie, dass auch Leute dann, so viele Leute da waren. Und auch dann hat man auch wieder gemerkt, dass Leute halt vielleicht nicht die ganze Zeit da sind, sondern immer mal wieder in den Stream kommen und den ganzen Tag über dieses, ah, hi, cool, dass du das machst. Ich möchte auch gerne auf diese Leinwand. Und dann ist die Person aber kurz wieder weg und kam dann irgendwie später nochmal wieder und hat den Fortschritt irgendwie angeguckt. Und das ist auch irgendwie schön, dass Leute so ihren Alltag halt haben, aber auch immer mal wieder in den Stream vorbeikommen und sagen, ey, cool, was du hier machst und so, ist voll interessant. Irgendwie ein schönes Gefühl, ja.
Was sind denn für dich eigentlich so, wenn wir gerade darüber sprechen, ich sag mal, die wichtigsten Arten von Streams, wo du sagst, okay, das quasi ist dein täglich Brot, auch in finanzieller Hinsicht, das ist am wichtigsten, dass du das, ich weiß nicht, regelmäßig machst. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Streamerinnen und Streamer, die immer sich darum bemühen, die aktuellen Spiele zu spielen, die viele Reaction-Sachen machen oder auch beides irgendwie zusammen oder ganz andere Dinge. Wie würdest du denn das bei dir beschreiben? Ich weiß ja, Beat Saber ist ja ein ganz großer Schwerpunkt und es ist spektakulär jedes Mal zu sehen, also auch wie das technisch gemacht ist, dass man, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass man dich sieht mit der Brille, wie du Beat Saber spielst und hinten wie in einem Greenscreen projiziert wird das, was du auch gerade in der Kamera siehst, das ist abgefahren. Das ist
ja,
abgefahren.
Ich finde das auch immer wieder cool, ja.
Also wo würdest du sagen, sind so die Standbeine, auf denen du als Streamerin stehst?
Wenn man jetzt nur vom Content ausgeht, auf jeden Fall Beat Saber kochen ist, würde ich glaube ich sagen, also weil ich mache das ja sonntags auch immer oder manchmal auch aktuell Samstagabends, so, also diese Küchenstreams so, also das ist schon ziemlich cool gerade, wo ich sagen würde, okay, das gucken Leute gerne und sind auch deswegen da, aber es ist generell, würde ich sagen, Sachen, die einfach Spaß machen, mir und der Community zusammen, das kann ich dann gar nicht so richtig einordnen. Es ist einfach diese gute Laune irgendwie, die dazu führt, dass das funktioniert.
Ja. Ja. Apropos gute Laune, da war ich ganz überrascht. Ich hatte fest damit gerechnet, dass du mir nochmal schreibst vor unserer Aufnahme heute, dass wir vielleicht doch verschieben sollten. Ich erkläre auch warum. Und zwar ist mir aufgefallen, zu unserem Aufnahmetermin heute, exakt auf die Minute, startete die Nintendo Direct, die jetzt in diesem Moment läuft. Und ich dachte mir, verdammt nochmal, das ist doch auf jeden Fall sowas, was alle Streamerinnen und Streamer da draußen sich jetzt angucken und dann live reacten werden. Stellt sie raus, nö, du bist hier. Jetzt entweder ist das nicht wichtig oder du hast es nicht gewusst.
In letzter Zeit sind ja auch wieder super viele Shows, die viele Leute gucken. Ich bin nicht so die Person, die das macht, was ganz viele andere machen irgendwie. Also ich spiele auch keine Hype-Spiele oder Sachen, die neu rauskommen. Das funktioniert irgendwie bei mir nicht so gut. Deswegen habe ich davon so ein bisschen Abstand genommen irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Also es machen ja auch genug andere. Also es gibt ja Content, den man sich angucken kann. Ich mache dann das was anderes meistens.
Ja. Aber jetzt sag mal, du hast gesagt, also so viele Stunden, fast jeden Tag bist du online und streamst. Wie gehst du mit den berühmten schlechten Tagen um, wenn du einfach früh aufwachst und merkst, okay, heute ist ein Scheißtag? Ich meine, das kennen wir ja alle. Und ich weiß jetzt aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus, wenn ich an dem Tag viele Podcast-Aufnahmen habe oder womöglich mir sogar vorgenommen habe, mal zu streamen, einfach so ein bisschen für mich, dann merke ich, ich muss mir mal ganz genau überlegen, okay, also schaffe ich das wirklich, all diese Termine denen auch gerecht zu werden und dann auch angemessen da in diesen Gesprächen mich zu verhalten, wenn ich eigentlich einen furchtbaren Tag habe, mache ich das irgendwo zum Thema, verschiebe ich vielleicht doch einen Termin, deswegen, also ich mache mir dann wirklich viele Gedanken, wie ist das bei dir, wenn du vielleicht sogar während des Streams merkst, ich weiß nicht, Leute schreiben oft was Doofes, die Stimmung bei dir beginnt zu kippen, völlig nachvollziehbarerweise, aber du kannst jetzt nicht einfach gehen oder doch, also wie gehst du mit solchen Tagen um?
Also ich kommuniziere das immer offen und ehrlich, also das halt gerade irgendwie doof war, dass der Tag blöd gestartet ist. Und sobald man das anspricht irgendwie auch, wenn man halt live geht, schon direkt am Anfang, ist die Hälfte schon wieder weg, ehrlich gesagt. Also meistens. Also ich, die meisten Probleme, die man ja so im Leben hat oder Sachen, die einen runterziehen oder müde machen oder so, die sind ja eigentlich gar nicht so schlimm und gar nicht so dramatisch. Und meistens ist es das dann halt auch nicht mehr, sobald du halt darüber einmal geredet hast. Und vielleicht sind die Tage dann ein bisschen ruhiger oder so und ein bisschen nachdenklicher oder so. Aber meistens, wenn ich Dinge vorher kommuniziere, das ist halt so ein bisschen, dann ist eigentlich schon wieder alles okay.
Ja. Also
und wenn es so richtig, richtig schlimm ist, so, dann nimmt man sich halt mal einen Tag oder so, aber das kommt ehrlich gesagt selten vor.
Ja, da wollte ich auch mal drauf hinaus, mit einem Tag mal frei nehmen und auch generell, was so, ich sag mal, Work-Life-Balance angeht. Ich finde es ja so beeindruckend, wie viele Stunden du da jede Woche dann präsent bist und investierst und ja auch drumherum dir schon Gedanken machst, ne, was könnte man streamen und so weiter. Wie würdest du sie denn beschreiben jetzt aktuell vielleicht deine Work-Life-Balance, was das Streaming angeht und vor allem, wie leicht ist es möglich dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen kleinen Urlaub. Ich bekomme so von außen immer mit, wenn große jetzt, also wirklich sehr große Streamerinnen und Streamer sagen, ich mache Urlaub, haben sie offenbar nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen den Urlaub zum Content, damit sie trotzdem präsent bleiben, oder, und das finde ich ein bisschen absurd, dass die Plattformen das quasi verlangen auf eine Weise durch den Algorithmus, dass dann diese Menschen sagen, ich habe jetzt Urlaubsvertretung. Also, dass dann befreundete Leute streamen für sie, das ist doch krass, das ist doch schlimm eigentlich.
Mhm. Ja, schwierig, ehrlich gesagt. Auch dieser Druck, der dahinter steckt, auch, ne? Also wenn du nicht da bist, also du musst halt generell auf Social Media oder Twitch, YouTube halt, musst du präsent sein, damit dein Kanal weiterläuft. So. Auch eine Sache, mit der ich mich auch schon eine Weile irgendwie beschäftige. Also ich habe mir jetzt vor einem Monat, glaube ich, das erste Mal seit 4 Jahren 4 Tage am Stück so freigenommen. Und hatte auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil es natürlich nicht so super lang. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn es mal irgendwann eine Woche oder 2 Wochen sind. Keine Ahnung, also ist auch ein schwieriges Thema irgendwie. Also ich versuche jetzt aktuell so privat halt mehr rauszugehen und so auch Spaziergänge zu machen, damit ich einfach so einfach in der Natur öfter bin irgendwie. Und das funktioniert gerade ganz gut. Diese Urlaubsgeschichte, absolut kompliziert, ehrlich gesagt. Also es gibt so ein paar Leute, die sagen, ja, ich war einen Monat weg und danach lief es noch viel besser. Es gibt aber auch enorm viele Leute, die halt dann Zahleneinbrüche und so haben. Und wenn du selbstständig damit bist, dann ist das halt doof.
Ja.
Und ich kann das auch irgendwie verstehen, dass Leute dann, also ich glaube, ich würde es auch so machen, wenn ich länger weg wäre, würde ich das kombinieren mit Content. Oder ja, Streamvertretung, weiß ich nicht. Ich habe immer Angst, Leute um sowas zu bitten irgendwie. Deswegen verzichte ich meistens auf sowas. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also was heißt nicht schlecht? Ist natürlich kacke, weil man diese Drucksituation hat, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, warum Leute das machen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde das so bedenklich, dass es notwendig ist. Also wenn du dann sagst, ne, wenn du dann mal länger in Urlaub fahren würdest und dann überlegst, das zu machen, mit daraus wieder Content zu produzieren, das ist doch nicht erholsam, oder?
Ja,
oder?
Ja.
Also, oder?
Also. Ja, nee. Nö.
Das ist echt, also ich, da beneide ich die Menschen nicht, die da wirklich auch abhängig davon sind auf eine Weise, dass eben der Algorithmus weiterhin sagt, ja, dich mögen wir, ne, du kriegst weiterhin auch Zufallszuschauerinnen und Zuschauer. Eine Möglichkeit wäre ja, sich so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, aus diesem System herauszuarbeiten, indem man sagt, okay, ich baue mir noch andere Standbeine, die nichts mit dem Twitch-Algorithmus zu tun haben. Ist das auch was du dir vorstellen kannst? Also ein Twitch-Kochbuch zum Beispiel. Das ist doch, wenn du sagst, du kochst viel oder so, ich weiß nicht.
Und sowas, ich hätte voll gerne irgendein Kochprodukt, irgendwann jetzt, wo du es ansprichst. ich habe jetzt gar nicht mal an diesen finanziellen Wert gedacht. Das, was ich gerade versuche aufzubauen, nebenbei, ist halt YouTube, in der Hoffnung, also weil YouTube ist so, du kannst vorproduzieren und dann hast du halt für ein paar Wochen halt Content, sobald das halt funktioniert. Ich mache ja gerade auch Shorts und so bei YouTube und versuche aktuell jede Woche ein YouTube-Video hochzuladen. und guck mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Das wäre natürlich so ein Ding, was man dann extra haben könnte, neben Twitch noch. Genau.
Da habe ich dich jetzt in einen Fragenmeer gestoßen. Das wollte ich gar nicht.
Nee, alles gut, ist doch nicht schlimm. Ja, ist aber generell auf jeden Fall ein kompliziertes Thema. Aber ja, wie andere Jobs hat auch dieser Job irgendwie Vorteile und Nachteile. Ist natürlich ein Nachteil, aber es hat halt auch unglaublich viele schöne Seiten irgendwie. Ja.
Welche dieser schönen Seiten ist für dich am wertvollsten gerade, wo du sagst, so, das ist einer der Hauptgründe, warum ich das so gerne mache?
Also so dieser Community-Aspekt halt, dass man Leute begeistern kann für Sachen und wie, also dieses Feedback, das Positive, was man so zurückbekommt. So, ich finde einfach cool, was du machst und danke schön, dass du das machst und du erhältst meinen Tag so, wenn es mir schlecht geht. Ja. Das ist irgendwie schön und ja, vor allem dieser Selbstständigkeitsaspekt, so niemand sagt mir, was ich zu tun oder zu lassen habe und das ist schon sehr wertvoll.
Ja. Das war, jetzt komme ich wieder zurück auf meine doofe Zugfahrtabenteuer, die gar nicht so spektakulär sind, aber in meiner Welt war das jetzt eine epochale Reise, eine Odyssee fast schon. Habe mir auch heute Morgen gedacht, wie gesagt, kam um 4 Uhr in Hamburg an, dachte mir, ich schlafe jetzt erstmal. Ich muss keinem Chef jetzt sagen, hey, sorry, ich kann erst gegen Mittag anfangen zu arbeiten, ich kann es einfach machen. Das war sehr schön. Aber das nur am Rande. Du bist, habe ich gesehen, seit Dezember 2023 beim Artist Management der Rocket Beans untergekommen.
Genau.
Gratulation dazu erstmal. Wie kam es denn dazu?
RBTV hat ja irgendwann das Artist Management gegründet und es gab ja erstmal nur diese Phase, wo interne Content Creator eingebunden wurden und dann irgendwann war der Punkt so, okay, die haben auch außerhalb Leute angenommen, also nicht mehr nur intern, sondern auch externe und ich so, oh, was, wie cool und dann habe ich mich irgendwann auch getraut, hinzuschreiben und habe dann auch relativ schnell positives Feedback zurückbekommen, womit ich gar nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich bekomme zurück so, ja, du bist zwar ganz nett, aber nee, so. Aber es war instant sehr positiv. Und dann waren wir halt noch eine ganze Weile in Kontakt, über ein paar Monate und so. Und irgendwann war dann so, ja, okay, also es war erstmal ging es halt nicht aus Gründen und dann so, okay, wir bleiben jetzt erstmal in Kontakt und das hat dann auch gut funktioniert und dann nach ein paar Monaten war das so, okay, möchtest du jetzt in unser Management kommen und das war dann halt im Dezember, genau, also öffentlich im Dezember und schon klarer schon vorher, aber ja.
Das klingt so, wie du es erzählt hast, dass auch ein großer Grund für dich war, dich da, ich sag mal, zu bewerben, dass du die Rocket Beans auch persönlich quasi verfolgst. Ist das richtig? Also das war so dann, ach schön, das ist
auch schon sehr lange, ja.
Ja, und dann dann verstehe ich das natürlich gut. Gibt es denn davon ab, auch für all jene, die jetzt sich nicht jeden Tag mit Artist Managements auseinandersetzen, ich sag mal, knallharte Vorteile, wo du sagst, okay, das ist schon sinnvoll, sowas zu haben um sich herum als Streamerin?
So ein Artist-Management?
Ja.
Boah, ja, also vor allem, wenn du halt so Partnerschaften möchtest oder Kooperationen mit irgendwelchen Firmen, ist es halt, das ist der Hauptgrund, ein Management zu haben irgendwie. Ein Management, was sich darum kümmert und Firmen anschreibt, Publisher anschreibt, wenn du Interesse an einem Spiel hast und vielleicht auch Werbung für machen wollen würdest. Das habe ich ja alles selber gemacht vorher und das hat sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Auch häufig Absagen halt und ein Artist-Management hat halt ganz andere Kontakte und auch ganz andere Möglichkeiten, an gewisse Dinge ranzukommen, an die ich, wenn ich jetzt immer noch das alleine machen würde, niemals gekommen wäre.
Ja. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, bevor du jetzt dieses Artist-Management hattest, diese ganzen, ich sag mal, Partnerschaften und Sponsorings und sowas selber einzusammeln, schreibst du dann da, also weiß ich nicht, liebes Walt Disney Team, also mein Name ist so und so, das sind hier meine Daten, so viele Leute schauen zu, haben sie nicht Bock, kleines Sponsoring, so sieht das aus?
Ja, genau, eigentlich genau so.
Also Bewerbung schreiben im Grunde.
Ja, genau, du stellst dich einmal vor, wie ein Bewerbungsschreiben und dann sagst du, was du was du bieten kannst halt quasi. Was hast du? Wie sind deine Followerzahlen, deine Zuschauerzahlen? Auf welchen Social-Media-Plattformen bist du vertreten und wie sehen da deine Zahlen aus? Und dann gibst du einmal Statistiken halt quasi durch und ja, und sagst, was du dir wünschen würdest und dann bekommst du vielleicht eine Antwort oder halt auch nicht.
Hast du da Präsentationen auch gebaut? Ich kann mir vorstellen, dass man dann da auch, also das ist so ein bisschen, stelle ich mir das vor, wie bei der Wohnungsbewerbung, wo mittlerweile ja fast schon notwendig ist, in Großstädten nicht einfach nur irgendwie so einen Absatz hinzuknallen, sondern anbei, finden Sie meine 8-seitige PDF-Dokumentation vor Strafenzeugnis, das muss ich in Berlin schon mal abgeben, ohne Witz.
Boah,
und dann noch mit schönen Bilderchen und sowas. Ist das so? Also hattest du sowas?
Nee, ehrlich gesagt nie. Es war immer nur ein Text halt. Ach, also schon auch etwas länger so, aber jetzt sowas nicht, nee.
Ja, kam denn auch schon mal in dieser Zeit dritte Parteien auf dich zu und haben gesagt so, hey, hast du nicht Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Also auch vielleicht so Spiele-PR-Leute?
Als ich mich selbst beworben habe oder unabhängig?
Unabhängig davon.
Ja. Also ein paar Publisher, die mir, also die, wo ich, ja, wo ich dann Keys halt bekommen habe, so, und dann auch Sachen verlosen durfte und so. Mhm.
Wo hast du da für dich so Grenzen gezogen, wo du gesagt hast, okay, mit euch arbeite ich zusammen, mit euch nicht? Wie hast du sowas entschieden?
Meistens, ob das zu meinem Content passt. Ja. Also einfach, also ich habe mir überlegt, okay, passt das zu meiner Community, passt das zu mir? Keine Ahnung, wenn, also ich mag zum Beispiel keinen Kaffee. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, okay, ich soll Kaffee irgendwie bewerben, dann ist es nicht so, wirkt es nicht so echt, weil ich mag ja keinen Kaffee. Und wenn ich dann hingehe und sage, okay, boah, dieser Kaffee ist der beste Kaffee, den ich je getrunken habe, dann wird das ein bisschen unrealistisch und ja, sowas will ich dann zum Beispiel ablehnen, einfach weil ich keinen Kaffee mag.
Was mich mal da in dem Kontext sehr interessieren würde, das ist ja jetzt gerade gar nicht aktuell, weil du ja dafür jetzt ja auch dieses Artist-Management hast, aber ganz grundsätzlich einfach mal, weil ich da glaube ich auch in meiner eigenen Bubble lebe. Wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel, stellen wir uns vor, das passiert ja immer mal wieder, ein Entwicklerteam zum einen ein Spiel veröffentlicht, das da draußen auch jetzt irgendein Titel auch erfolgreich ist und viele Leute haben Interesse daran und auch es würde zu deinem Profil passen und du hättest auch persönlich Lust darauf. Und gleichzeitig, wie gesagt, und das passiert ja immer mal wieder leider, weiß man auch zum Beispiel im Entwicklerteam selbst, herrscht eine schwierige Stimmung, Chefs haben Arbeitsbeziehungen ausgenutzt oder es wurde hart gecruncht. Also, dass man quasi sagen würde, alles klar, den Stempel für ordentliche Arbeitsbedingungen würde dieses Spiel und das Team nicht bekommen. Mhm. Wie gehst denn du dann damit um? Weil ich kenne nur diesen Blick auf diese Spiele natürlich jetzt als Journalist, aber jetzt nicht in der Fragestellung, okay, aber kann ich öffentlich diese Spiele streamen und damit quasi auch Geld verdienen oder nicht? Wie würdest du mit sowas umgehen?
Boah, kommt voll drauf an, wie doll das ist irgendwie. Ja. Also wenn die Arbeitsbedingungen so richtig, richtig kacke sind, dann nehme ich auch eher Abstand von solchen Spielen. Also wovon ich auf jeden Fall Abstand nehme, sind Spiele, wo es Ingame-Käufe gibt so und wo das auch beworben wird. Das mache ich gerade gar nicht. Habe ich auch letztens was abgelehnt, so was so krass Ingame-Käufer hat. Davon nehme ich dann ab schon und sage dann eigentlich meistens direkt, nee, das möchte ich nicht. Ist halt irgendwie doof.
Und im Zuge dessen würde mich auch mal sehr interessieren, ich habe immer mal wieder mitbekommen, dass es Entwicklerteams gibt, vor allem auch kleinere, die wenden sich an die Öffentlichkeit und sagen, hey, wir haben hier ein Spiel gemacht, ne, voller Liebe und Leidenschaft. Ich glaube, eines der prominentesten Beispiele dieser Art, worauf ich hinaus will, war vor einigen Jahren That Dragon Cancer, ein Spiel von einer Familie, die über die Krebserkrankung ihres Kindes dieses Spiel gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast.
Nee,
und die haben dieses Spiel gemacht und haben anschließend, das war ziemlich erfolgreich für die kleinen Verhältnisse, in denen es entstanden ist, haben dann anschließend sich an die Öffentlichkeit gewendet und gesagt, das ist schon einige Jahre her, es wäre toll, wenn Let's Player und Let's Playerinnen aufhören würden, dieses Spiel zu spielen, weil die Sorge dieser Familie war, wenn Leute das als Let's Play schon sehen, kaufen sie das Spiel nicht mehr selber, weil das so ein Story-Driven-Ding ist.
Oh.
Und dann gibt es ja quasi gar keinen Grund mehr, dass Leute das selber kaufen. Da würde mich mal interessieren, wie stehst denn du dazu? Wie würdest du dich denn da so positionieren, wenn dann Entwicklerteams sowas sagen?
Boah, Kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen?
Ja.
Andererseits, schwierig irgendwie. Mhm. Also ich daran habe ich irgendwie nie gedacht, so an so eine Thematik.
Ja.
Also bei einem Indie-Entwickler würde ich, glaube ich, dann einfach drauf verzichten. Also würde ich dann sagen, nee, okay, dann spiele ich das nicht mehr. Ich glaube, bei größeren kommt das auch so gar nicht vor. Ich glaube, ja, die sind dann auch dankbar, dass Leute das streamen und Werbung dafür machen. Ich glaube, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand persönlich anschreiben würde, ey, bitte kannst du das sein lassen, dann würde ich es, glaube ich, einfach lassen. Ja.
Ja, krass. Ja. Ich würde sagen, von hier aus können wir nochmal in die Zukunft schauen, bevor uns die Zeit ganz davon gelaufen ist, weil das wird mir auch mal reizen. Du bist jetzt an diesem Punkt, ne? Selbstständigkeit beginnt bald, frisch auch, obwohl mittlerweile, oh Gottes Willen, die Zeit rennt ja, also auch schon wieder ein halbes Jahr her, begonnen die Zusammenarbeit mit den Rocket Beans, mit dem Artist Management dort. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Jetzt vielleicht vor allem für die Selbstständigkeit. Gibt es was, wo du sagst, das sind Meilensteine, die kann man auch klar benennen, wenn ich die erreiche, dann bin ich auf dem richtigen Weg?
Ja, ich würde gerne mehr Pen and Paper spielen.
Ja.
Ich würde gerne den YouTube-Play-Button bekommen. Ach. Ist vielleicht unrealistisch. So,
wann bekommt man den nochmal? Was ist?
Den bekommt man.
Wie viele?
Bei 100.000 bekommt man den.
Abos?
Followern. Follower. Halt, also Abos, ja, bei YouTube ist das ja Subscriber, ne?
Ach Gott,
genau,
ja.
Oder Follower halt.
Ja.
Genau. 100.000. Das wäre crazy. Ansonsten ist gerade so, ja, mal gucken, was so passiert.
Das ist so eine, ich habe ein Interview mit dir gefunden, da hattest du was Ähnliches gesagt, also vielmehr etwas gesagt, was du auch nochmal durchscheinen lässt, was du auch gerade gesagt hast. Es scheint so, als wärst du auch so ein Mensch, der auch einfach mal guckt, was die Zukunft so bringt.
Voll.
Ist das richtig?
Ja, voll. Also mein ganzes Leben ist so verlaufen irgendwie. Ich gucke so und es funktioniert. Irgendwas kommt schon. Und
das,
dann macht man das
hat
einfach.
Hat die Strategie gut für dich funktioniert bisher?
Ja.
Okay, sehr gut. Ja.
Ja.
Woran denkst du, wenn du so entschieden Ja sagst?
Ich weiß nicht, so alles irgendwie. Also so Nebenjob und dann das Uni und dann vor allem Stream irgendwie.
Ja.
Also ja. Keine Ahnung, alles Mögliche. Ich glaube, jeder Job, der so auf mich zugekommen ist, war so, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie davon gehört, dann bin ich dann beworben, habe das gemacht. Oder ich habe halt eine Absage bekommen, habe das nächste gemacht und dann war so, ja cool, dann mache ich das jetzt. Ich weiß auch nicht.
Ich wünsche dir wirklich sehr, dass es in Zukunft auch so bleibt. Wirklich toll, toll, toll für die Selbstständigkeit.
Dankeschön.
Und dass sich das alles so entwickelt, wie du dir vorstellst. Du. Vielen Dank für deine
Danke.
Zeit. Das war ein tolles Gespräch, habe ich sehr genossen. Schön, dass wir mal so ein bisschen reinblicken durften in dein Arbeitsleben und das Leben drumherum.
Danke für die
Dank.
Einladung.
Wirklich.
Danke, danke.
Ja. Dann winke ich dir zu und sag einfach mal, bis dann. Eine große Freude war mir das. Vielen Dank nochmal an Sie und vielen Dank an euch für eure Zeit und das Zuhören und auch die lieben Worte, die mich immer wieder erreichen rund um meine Arbeit und die Gespräche mit den Gästen. Es ist einfach eine Pracht, eine Wucht. Es ist toll, dass es OrkiCool gibt. Vielen Dank dafür. Und damit wünsche ich euch eine ganz fantastische Woche oder, falls ihr eingeschlafen seid, hoffe ich, dass der nächste Podcast von OrkiCool, der in die Auto-Playlist reingerutscht ist, euch keine Albträume, sondern nur die schönsten Fantasien von Blumen, Wiesen und Sonnenaufgängen beschert. Gute Nacht.